Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben der Landesregierung Baden-Württemberg.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Verschwörungsfragen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben ganz tolle Rückmeldungen bekommen auf die Folge mit Barbara Traub, der Vorstandssprecherin der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs. Aber wie es sich für ein gutes Land gehört, wir haben auch Baden und wir haben wie in den christlichen Kirchen auch bei den jüdischen Gemeinden eine israelitische Religionsgemeinschaft Baden und eine Württemberg. Und die Badener sind sogar größer und haben eine ganz eigene Struktur. Wir werden darauf kommen und werden das erklären. Aber das jüdische Leben besteht aus Menschen und ich freue mich sehr, heute einen guten Freund und bemerkenswerten Menschen hier im Podcast zu haben, nämlich den Vorstandssprecher der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden und den ersten jüdischen Landesverfassungsrichter in Baden-Württemberg, nämlich Rami Suliman. Rami, herzlich willkommen im Podcast.
Michael, danke für die Einladung.
Rami, die Barbara hat erzählt ja ihre Geschichte aus Österreich nach Baden-Württemberg gekommen. Deine ist noch weiter und stell dich doch mal den Hörerinnen und Hörern von Verschwörungsfragen vor.
Erstmal, ich bin keine Vorstandssprecher von der IRG Baden, ich bin der Vorsitzende. Bei uns gibt es Vorsitzende. Meine Geschichte, ich bin in Israel geboren. Meine Eltern sind vom Usbekistan gekommen, islamische Land, nach Israel 1947. Und ich bin 1956 in Israel geboren und 1979 nach Deutschland gekommen. Und meine Geschichte ist nicht geplant. Mein Weg ist nicht geplant. Und ich bin heute hier als Vorstand der IRG Baden, Israelische Religionsgemeinschaft Baden. Und da ist auch nichts geplant. Ich bin überhaupt, wollte ich Landwirtschaft, habe ich gelernt, wollte ich Landwirt sein. Meine Traum war als junger Mann, nach Afrika zu gehen und die Wirtschaft zu entwickeln, weiterzubringen in Afrika. Weil meine Freunde, ein paar Freunde von mir haben das gemacht. Ich fand das damals was Besonderes, aber das ist eine Geschichte. Das war religiösische Schule und ich habe nicht 100%, gepasst zu dieser religiösischen Schule. Ich habe zum Beispiel ich habe Fußball geliebt und ich habe Radio am Samstag aufgemacht und gehört, darf man nicht, das ist streng verboten, hat man mich erwischt, einmal, zweimal, dreimal. Und man hat mich von der Schule einfach vor dem Ende, vor dem Abitur, wie sagt man?
Exmatrikuliert, ausgeschlossen.
Ausgeschlossen, ja. Ich konnte nichts weiter Abschlüsse machen. Und weil ich habe andere Kinder, andere Schüler, irgendwie kaputt, also schlechter Einfluss. Das war, ich habe sie zusammen Party gemacht. Ich war ein bisschen problematisch als Junge. Und das war der Ende. Und dann ist, aber ich habe was anderes gesucht.
Also Leute, hier hört ihr schon, ja, wie vielfältig das jüdische Leben ist. Das stimmt eben nicht, dass eben alle irgendwie, alle sind religiös oder alle sind gleich religiös. Dein Aufwachsen war sephardisch religiös. Das wissen viele noch nicht, der Unterschied zwischen Aschkenasim, Sephardim, Misrachim. Magst du dazu ein, zwei Sätze den Hörerinnen und Hörern erklären?
In religiöser Hinsicht ist ein großer Unterschied. Das gibt eine zwei verschiedene Gebetsbücher. Es gibt das Edot HaMizrach, das Sephardische, ist was anderes. Und es gibt Aschkenasische, ist wiederum was anderes. Die Gebete sind anders. Die Aschkenasische Gebete sind kürzer und die Sephardische Gebete sind sehr lang. Und aber hier, das ist apropos Pforzheim, ich glaube, es ist die einzige Gemeinde in Baden-Württemberg, wo betet Sephardisch und nicht aschkenasisch, wie in Stuttgart oder alle anderen Gemeinden in Baden-Württemberg. Das ist so, vom Anfang an, in den 70er Jahren hat man die Synagoge in Pforzheim aufgemacht haben. Die Menschen in Pforzheim, die jüdische Gemeinde, das war noch keine Gemeinde, es war eine Gruppe von Juden, religiöse Juden, auch vom ehemaligen Usbekistan, vom Iran, und die haben die Synagoge gebaut. Die waren religiös hier gekommen. Sie waren Diamanthändler oder Farbsteinhändler in der Schmuckstadt Pforzheim. Und mein Onkel war auch einer von diesen Leuten, zwei Onkel in Pforzheim. Und die haben die Synagoge erstmal gemacht, so Gebetsraum in einem Büro. So hat es angefangen. Am Freitagabend 10 Leute oder 20 Leute, mehr als 10, und haben zusammen gebetet. Gebet. Und das auch am Samstag. Und langsam hat das entwickelt, und dann hat man eine Räume gemietet. Und, aber das war sfaradische Leute, wo die Synagoge nicht gebaut, also die Gemeinde, die Gebet erstmal gemacht haben, und das war sfaradische Gebet. Und das ist so geblieben. Man kann nicht die, ich weiß nicht, wie heißt das, diese Wort, Nosach, diese Nosach. Nosach ist, keine Ahnung, die Zuschauer kennen das, gucken, Google, Nosach, was ist das? Das ist eine Art der Gebet, darf man nicht ändern.
Die Gebetstradition, die Gebetsbräuche. Man kann vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer erklären, also Aschkenas, das bezieht sich auf die deutsche Sprache, das war also das deutschsprachige Europa. Judentum. Ja, das ist quasi im Süden vom heutigen Deutschland, Österreich und dergleichen entstanden und dann bis Ukraine ganz weit rübergegangen. Und Sfardisch ist das Spanische, ja, da gab es nicht Judendeutsch, Jiddisch, sondern Ladino war die Sprache, und viele fassen unter Sfardisch die ganze, das orientalische Judentum zusammen. Das heißt, das ging von Spanien bis Usbekistan, Afghanistan sogar. Und es haben sich eigene Traditionen, eigene Nossach quasi bis in den Ritus hinein entwickelt. Jetzt hast du gesagt, von dir war ein Onkel schon in Pforzheim. Und das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die haben dich sozusagen dann geholt, und sie haben aber auch Wert gelegt auf die sephardische Tradition. Ist das richtig?
Sie haben mich nicht geholt. Ich war nach dem Militärdienst in Israel, habe ich Reise gemacht zu meinem Onkel. Hier habe ich eine in London, eine hier, eine war in Italien, Milano. Ich habe es so einfach, ich habe kein Geld gehabt. Ich komme nicht von einer reichen Familie. Ich habe geschlafen bei Onkel Milano, Onkel Pforzheim, Onkel London und so. Und als ich nach Pforzheim kam, mein Onkel hat mich gefragt, ob ich bei ihm arbeiten will. Habe ich gesagt, oh, warum nicht? Sicher, ich habe nicht was vorgehabt. Ja? Dann habe ich probiert, und ich probiere bis heute, ich bin da noch. Das war 78, als er mir das Angebot gemacht habe. 79 war ich wieder da mit Papiere, und alles war okay.
Und inzwischen bist du deutscher Staatsbürger, und ja, der Landtag hat dich auch gewählt zum Verfassungsrichter. Es gibt bei uns im Landesverfassungsgericht ja drei Kategorien. Das sind die Richter, drei Richter, drei mit richterlicher Befähigung und drei sogenannte Laienrichter. Ich finde das...
Nein, Moment, das ist keine Laienrichter. Entschuldigung.
Korrigiere, gerne.
Das sind Richter ohne Befähigung zu Richteramt. Okay. So nennt man das, genau. Also, Laienrichter ist was anderes.
Okay, das wären die Schöffen, glaube ich.
Ja, so.
Genau. Seht ihr, also er ist schon richtig, richtig drin im Thema. Wie war das? Ich meine, der ganze Landtag, du hast die deutsche Staatsbürgerschaft darum, und dann wählt dich der ganze Landtag zum Richter. War das ein bedeutender Moment für dich? Oder?
Aber sehr, sehr. Das ist erstmal eine Erkennung. Nicht nur ich sehe nicht, dass meine ist. Weil ich glaube, sie haben sich geeinigt an mich, weil ich ein Jude bin, weil ich der Vorstand der IRG Baden bin. Nicht weil ich bin Rami Suleiman auch, aber es kommt, sie kennen mich, die Abgeordnete, und mein Amt als Vorstand der IRG Baden. Nicht als Geschäftsmann oder als was anderes, ja. Und das ist erstmal Anerkennung Und das ist Stolz, das ist Ehre und das ist für die jüdische Gemeinschaft ein Zeichen von der Landesregierung, von der Landtag an die Juden hier, sage ich auch Baden, Baden-Württemberg sogar. Das ist eine sehr gute, eine sehr große Anerkennung für uns.
Ich muss auch sagen, was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass du auch in Pforzheim, dort wo deine Gemeinde ist, obwohl es dort wirklich massiven Antisemitismus gibt und Pforzheim auch immer wieder angegriffen wird von Leuten, die die Gesellschaft spalten wollen, hast du es dort geschafft, eine Tradition zu entwickeln, die sehr interreligiös ist. Also ich war da bei einem Fest beispielsweise, jüdische, christliche, jesidische Menschen feiern gemeinsam, auch Muslime sind zu Gast. Da ging es stark um das Thema Licht. Du setzt dich ein wegen Räuchlin, auch in die Erinnerung. Also verstehe ich das richtig? Du bist nicht nur quasi Baden-Württemberger, sondern auch aus ganzem Herzen Pforzheimer.
Ja, natürlich. Der Pforzheim, wie du weißt, es war Hochburg, hat angefangen mit dem Republikaner und diese ganzen rechtsextremen Extremisten. Und jetzt ist AfD ist die große Fraktion bei uns im Landtag. Das ist nicht einfach. Ich sage nicht, das ist alles immer gegen uns Juden, aber das kann auf uns zukommen. Aber meine persönliche Einstellung ist, uns als jüdische Gemeinschaft, nicht nur in Pforzheim, dass alle sich öffnen. Wir haben nichts zu verbergen. Ich sage, wenn man uns kennt, wir bauen damit Antisemitismus oder Hass ab. Wenn man uns kennt, ich bin sicher, wir sind gute Leute. Wir hassen keine Moslem. Wir hassen keine Moslem. Und ich kann mit jedem sprechen, egal mit wem. Also ich bin Mensch für Dialog, nicht zu zeigen, du bist schlecht oder du bist gut oder für Dialog. Ich glaube, mit Dialog kann man alles erreichen. Viel erreichen, Hass abbauen. Und das glaube ich in Pforzheim, das funktioniert sehr gut. Wir machen fast alles mit als Gemeinde, jüdische Gemeinde. Wenn das um Dialog geht, Verständigung, wenn es Probleme gibt, wenn war mal eine Bedrohung oder war mal eine Bombe in der Fatimosche bei uns in Pforzheim und dann alle Radreligionen hingegangen und Solidarität gezeigt. Natürlich, wir als jüdische Gemeinde waren wir gleich dabei. Egal was, wenn bei uns nach dem 7. Oktober, ich glaube, das war 11. Oktober, 7. Oktober, ich weiß nicht, welcher Tag war das, aber Samstag danach, alle Vertreter der Rat der Religionen, ich glaube, bei uns ist 12 oder wie viele Religionen sind das, weiß ich nicht, alle waren bei uns in der Synagoge und alle haben Solidarität gezeigt und positive Worte. Ja, das stehen in der jüdischen Gemeinde, das ist nicht gut, was passiert ist. Ja, das war am Anfang. Und das ist, das war am Samstag und die Zeitung, war für mich auch wichtig, dass es in die Zeitung kommt, dass man sieht, dass alle stehen gemeinsam unter diesem Terrorangriff und die wollten ein Bild machen. Aber ich gesagt, in die Synagoge darf man nicht, der Rabbin erlaubt das nicht. Dann wir sind alle nach draußen gegangen, auf der Treppe bei uns draußen gestanden und draußen haben wir Foto gemacht. Vielleicht der Rabbiner hat ein bisschen nicht geschmeckt, diese Akt, aber haben wir gemacht. Es ist wichtig, das zu zeigen an alle, das ist das Solidarität in Pforzheim.
Du musst nicht mehr heimlich Radio hören, das hast du geschafft. Genau, in der Synagoge wird der Schabbat eingehalten normal.
Genau, auch wie von Leuten. Draußen, genau, aber das habe ich entschieden, okay.
So ist es, genau. Und deswegen, genau, man muss da auch immer wieder Wege finden. Ich habe auch deine Familie kennengelernt, also deine Kinder, deine Frau. Und ich weiß noch, als ich die Laudatio für Düsen-Tech halt zum Pforzheimer Friedenspreis gehalten habe, da hatte ich auch kurz auf dich verwiesen und die Leute haben sich, ja, die haben gestrahlt. Ich habe wirklich gemerkt, ihr seid Pforzheimerin im Pforzheim. Die Leute kennen euch und ihr seid dabei. Gleichzeitig hast du gesagt, die Gemeinde, und es ist ja ein Unterschied zwischen Baden und Württemberg in der Struktur, wie die Gemeinde aufgebaut ist. Aber bevor ich da, das wollte ich auch noch fragen, weil wir beide stehen ohne Wenn und Aber zum Existenzrecht von Israel, aber du bist teilweise sehr viel kritischer auch als ich gegenüber der Politik und gleichzeitig sagst du aber, du willst dich nicht öffentlich auch kritisch äußern, weil das sozusagen dann auch immer eine Gefahr ist, den falschen Leuten Stichworte zu geben. Wie ist das? Wirst du angesprochen regelmäßig auf die Politik? Wie verhältst du dich? Ist es sozusagen etwas, wo du sagst, ich muss aufpassen, dass ich nicht als Vorsitzender da in ein falsches Licht gerückt werde? Oder wie gehst du mit dieser Spannung um?
Ich sage dir, du und ich und viele andere Leute, wo eine Führungsrolle haben, müssen vorsichtig sein, was sie sagen. Weil viele Leute hören das und nehmen das und, wie sagt man, enteignet. Also, sie nehmen das, also wenn er das sagt, das stimmt. Aber ich glaube nicht, in unserer Situation, du musst das wissen, in steigender Antisemitismus, man sucht uns Juden, das wo falsch ist und dann gleich drauf, nicht alle, sondern die Antisemiten. Und deswegen, wenn ich Israel kritisiere, ich probiere das nicht öffentlich zu machen. Ich kritisiere Netanyahu. Ich kritisiere die ganze, sage ich schon, was die israelische Regierung machen, auch jetzt sogar. Ich habe viele Diskussionen bei uns in der Synagoge in Bezug auf die israelische Politik. Ich bin in der Minderheit. Ich bin ein bisschen, ich bin nicht der Meinung, was die Regierung macht. Und viele andere sagen, das stimmt, das muss so sein, was sie uns gemacht haben. Man darf nicht, muss man mit wie sagt man, sie wollen rächen. Und das ist, finde ich, schlimm. Ja? Und das sieht man, dass es jetzt spielt gegen die israelische Politik, gegen Israel. Und das ist, alle sind jetzt gegen uns, sage ich mal. Israel ist nicht, ist uns, sage ich immer noch. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber das ist die Situation. Und ich hoffe, jetzt werden sie irgendwie eine Lösung finden. Keine Ahnung, wir haben weniger Einfluss.
Ja, das ist auch wichtig, dass die Leute das mal verstehen. Ja?
Also aber du musst das, aber Entschuldigung nochmal, du musst das genau wissen. Du hast, ich weiß nicht, kritisiert einmal Israel, ja? Du. Und dafür, deswegen, da gibt es solche Idioten, wo dich immer beschimpfen, weil du Israel kritisiert hast. Du darfst das nicht. Ich glaube, du darfst das mehr als eine andere. Aber wenn ich kritisiere Israel, mir kann man nicht sagen, warum kritisierst du Israel? Ja? Niemand kann das sagen. Ich kann kritisieren, wenn ich denke, dass es richtig ist. Israel ist eine wunderbare Stadt. Sehr gute Leute. Israel. Ja? Aber ich finde, die Regierung ist nicht in Ordnung. Ich meine, die Bevölkerung hat nicht verdient, diese Regierung. Aber das ist Demokratie und das muss man schlucken und warten bis die nächste Wahlen gucken. Ich glaube, er wird nochmal gewinnen, aber ist egal.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir auch unter den Antisemitismusbeauftragten darüber diskutiert haben. Es gibt also die einen, die sagen, gar nicht äußern. Man kann ja auch einfach sagen, Außenpolitik ist Sache des Bundes. Ja, dann sollen sich die Beauftragten gegen Antisemitismus gar nicht äußern. Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, doch, es soll eine Diskussion geben, genauso wie es sie über amerikanische Politik oder über französische Politik auch gibt. Gerade weil ich ein Freund von Israel bin und zum Existenzrecht stehe, ich kritisiere nicht Israel, sondern ich kritisiere israelische Politik. Ich finde es beispielsweise sehr wichtig, dass es einen obersten Gerichtshof gibt, eine Gewaltenteilung. Ich finde es sehr wichtig, dass es eine friedliche Zukunft gibt. Aber ich sehe mich nicht als Oberlehrer. Also ich möchte eher, dass die Leute miteinander diskutieren und ich sage, ja, ich bin zum Beispiel auch viele Male in Israel gewesen, viele Male in der arabischen Welt gewesen, viele Male in den USA gewesen. Ich war bei der Amtsanführung von Barack Obama. Wenn ich Trump kritisiere, dann sagt niemand, Blumer ist ein Amerika-Feind, sondern alle sagen, gut, dass er etwas etwas Kritisches zu Trump sagt. Und diese Differenzierung, die wünsche ich mir auch. Also ich wünsche mir, dass es für Leute ganz klar ist, Israel darf existieren in Sicherheit und Freiheit, so wie Frankreich und USA auch. Und über die Politik können wir genauso engagiert streiten und diskutieren. Wir können das gut oder schlecht finden. Das wünsche ich mir. Also da quasi einen Diskurs. Ich verstehe aber natürlich, wie du sagst, wenn man dann sozusagen in Haftung genommen wird, auch der Rami Suleiman sagt, dann ist es sofort, kann es von Leuten verwendet werden, die zum Beispiel wollen, dass Israel nicht mehr existiert oder die Terror verharmlosen. Ja, das ist, glaube ich, die Spannung. Und insofern sehe ich da eine Aufgabe, Diskussion zu ermöglichen.
Ja, aber du weißt, Deutschland hat eine andere Stellung. Du kannst nicht sagen, wie Frankreich, Amerika oder Holland. Das kannst du nicht sagen. Deutschland hat andere Verhältnisse zu Israel durch die Geschichte. Ich habe, ich sage das oft und viele hören das nicht gerne. Viele sagen, das kann ich nicht sagen. Darfst du nicht sagen, aber ich sage das. Sogar jetzt, man hört uns vielleicht 2 Millionen Leute, würden das hören. Aber ich sage das trotzdem, sage ich das. Schau mal, Orban hat gesagt, also Israel, der Ministerpräsident Netanyahu und Gallant haben Haftbefehl vom, welches Gericht ist das? Wie heißt das?
Internationaler Strafgerichtshof.
Strafgericht, das ist ein Organ der UNO, oder?
Nein, nicht, also affiliiert, verbunden, aber nicht von der UNO. Ja.
Okay, diese
Sitzung in Den Haag.
In Den Haag. Genau. Diese Strafgericht, Internationaler Strafgerichtshof. Ich bin Richter. Ich darf so normalerweise nicht sprechen. Aber ich sage, wenn dieser Internationale Gerichtshof so eine, ist keine Urteil, so eine Klage gemacht habe gegen Netanyahu und Gallant, Deutschland oder Merz oder wer ist das hier, hätte sagen können, genauso wie Orban, ich lade Netanyahu zu uns, er wird bei uns nicht verhaftet. Deutschland hat einen Grund, das zu sagen. Orban hat keinen Grund, das zu sagen. Aber Deutschland hat einen Grund. Nur wegen der Geschichte. Ja?
Das sehe ich ein bisschen anders.
Ich weiß, dass Sie das anders.
Aber das ist ja gut, dass wir darüber sprechen. Weißt du, es ist so, zum Beispiel, wenn ich in Amerika bin, ja, es sind hunderttausende christliche und auch jüdische Soldatinnen und Soldaten vor allem gestorben, weil sie das Nazireich niedergeworfen haben. Ja, ich hatte hier in einer Folge Rob Ockmann da, dessen Großvater war einer der Soldaten, ein jüdisch-amerikanischer Soldat, der an der Befreiung von Deutschland mitgearbeitet hat. Frankreich. Ich war als Jugendlicher im Frankreich-Austausch und da bin dort älteren Menschen begegnet, die wollten mit Deutschen nicht einmal sprechen, weil ihre eigenen Angehörigen teilweise ermordet worden sind von Deutschen. Polen, ja, wo die Konzentrationslager errichtet worden sind. In Polen gibt es eine große Debatte darüber, dass man sagt, man darf nicht sagen, Auschwitz ist polnisch, es war ein deutsches Lager in Polen. Und da gibt es auch teilweise Leute, die wollen nicht über den Antisemitismus in Polen sprechen. Das heißt, aus meiner Sicht ist als Deutscher ist es so, dass eine Verantwortung besteht, grundsätzlich gegenüber anderen Ländern und für ein Miteinander einzutreten. Du weißt, ich habe mich sehr für die Jesiden eingesetzt, zum Beispiel. Nicht, weil ich ein Schuldgefühl hätte, ja, Deutsche haben Jesiden nichts getan, sondern weil ich daran festhalte, dass jeder Mensch Menschenwürde hat. Ich fühle mich nicht schuldig. Ja, ich war nicht auf der Welt und nicht einmal meine Eltern waren auf der Welt, sondern ich fühle mich verantwortlich. Und diese Verantwortung, die sehe ich gegenüber allen. Also wenn ich Donald Trump kritisiere, dann weiß ich schon, dass ohne die USA Hitler nicht gestoppt werden wäre. Wenn ich Putin kritisiere, dann weiß ich schon, dass die Sowjetunion, das war ja auch nicht nur Russland, das war ja auch Ukraine und so weiter, wie viele abertausende Soldaten gefallen sind im Kampf gegen das Naziregime. Also verstehst du, diese Verantwortung, die glaube ich, die besteht in besonderer Weise gegenüber Israel, aber die besteht auch gegenüber Frankreich, USA in jeweils eigener Weise. Großbritannien, wo wir London bombardiert haben zum Beispiel. Für mich ist also aus der Geschichte folgt eine Verantwortung zur Mitmenschlichkeit.
Gibt es noch eine andere Stadt außer Israel, das für Deutschland die Sicherheit, Ungarn oder Portugal, ist Stadtresort Deutschland?
Angela Merkel hat das ja
gesagt. Es gibt nur eine Stadt, Israel.
Genau.
Wegen der Geschichte, das ist was anderes. Du brauchst mir keine Beispiele geben von Putin, von da, von jenes. Nein. Ich meine speziell Israel für Deutschland und Deutschland für Israel, das ist andere Beziehung zwischen diesen zwei Städten. Das basiert auf der Geschichte.
Aber ich würde sagen, das gilt doch für andere Länder auch, für Frankreich. Also wir haben ein besonderes Verhältnis zu Frankreich aufgrund der Geschichte.
Ja. Aber sag mal nicht, Frankreich ist unsere Stadtraison.
Aber auf jeden Fall. Ich war ja Soldat. Ich würde als...
Ja, aber sag mal nicht, das ist... Ja, jetzt vielleicht NATO. Okay. Ja. Da ist was anderes.
Sogar Europäische Union ist
das
mir noch
wichtiger. Das ist was anderes. Das ist okay. Das ist super. Ja. Das ist in Ordnung. Aber Israel ist wiederum was anderes.
Natürlich. Also, allerdings würde ich eben, alle Länder sind jeweils sehr, sehr speziell. Und Israel ist was Besonderes. Ich war ja auch viele Male da. Aber wenn ich mir zum Beispiel Sorgen mache um den obersten Gerichtshof, ja, um die israelische Demokratie, dann ja auch deswegen. Ich möchte, dass Israel eine Demokratie bleibt. Und du weißt, du kennst meine Einschätzung, ich habe im Irak gesehen, Klima- und Wasserkrise. Wenn es keinen Frieden gibt, glaube ich, dann wird in 30, 40 Jahren gar niemand mehr leben können. Also die Situation ist eine sehr angespannte für alle Völker. Entweder man kommt zu Frieden, oder es wird dort in wenigen Jahrzehnten Iran, jetzt Teheran, hat kein Wasser mehr. Sie haben das ganze Geld ausgegeben für Raketen, Terror, für Atomprogramm und jetzt haben die Leute kein Wasser mehr. Verstehst du? Also mich treibt da eine Motivation wirklich für die Menschen und deswegen auch der Einsatz für die Jesidin und Jesiden. Aber können wir vielleicht jetzt mal kurz den Leuten erklären, den Unterschied auch in der Struktur zwischen Württemberg und Baden? Also dass die israelitische Religionsgemeinschaften, die haben ja jeweils eine eigene Geschichte. In Baden sind sie auch früher anerkannt worden als Körperschaft öffentlichen Rechts. Magst du vielleicht einmal kurz erklären, wo da auch der Unterschied besteht in der Struktur? Du hast gesagt, ihr habt keine Vorstandssprecher, sondern du bist Vorsitzender.
Ja, sage ich mal so, in Deutschland gibt es Landesverbände und Religionsgemeinschaften. Religionsgemeinschaft gibt es in Württemberg und in Baden. In zwei verschiedene Bundesländer für den Zentralrat, für religiöse Grenzen sind anders. Und wir beide sind die einzige Religionsgemeinschaften und alle anderen Bundesländer sind Landesverbände. Der Unterschied zwischen Landesverband und Religionsgemeinschaft ist, das Landesverband geht von unten nach oben. Das heißt, Gemeinden bilden sich gemeinsam einen Dachverband. Und bei uns Religionsgemeinschaft sind umgekehrt. Wir haben erstmal Dachverband und wir gründen und aberkennen Gemeinden. Wir verleihen die Körperschaft oder erkennen die Körperschaft ab. Das ist in unserer Kraft. Jetzt, Baden, historisch gesehen, haben immer die Gemeinden, was sie gegründet haben, irgendwie eine eigene, jede Art eigene Satzung, jede Art eigene Wahlen zu Vorstand und jeder Vorstand schickt zwei Delegierten zu diesem Oberrat, das ist der Dachverband von alle, und der Oberrat entscheidet für die Gemeinden Sachen, aber nicht viel. Es gibt jede Gemeinde hat auch Selbstständigkeit. Das darf aber nicht die Satzung der Gemeinde kollisiert werden mit der Satzung des IRG Baden. Die Satzung des IRG Baden ist die leitende Satzung. Die Land Baden-Württemberg hat mit dem Oberrat zu tun und nicht mit den Gemeinden zu tun. Das ist so bei uns. Und wir haben 10 Gemeinden verstreut auf ganz Baden.
In vielleicht noch kurz wichtig, ich erkläre es mal. Also wir haben in Württemberg, da wird eine Repräsentanz gewählt von allen Mitgliedern der ERGW und die wählen dann einen Vorstand mit Vorstandssprecherin. Baden ist dagegen, die Gemeinden senden Delegierte in den Oberrat und der Oberrat wählt einen Vorstand.
Ja, genau.
Hat man eine größere Vielfalt an Gemeinden in Baden, allerdings gibt es dadurch natürlich auch mehr zum Beispiel Konflikte darüber, wo wird jetzt eine Synagoge gebaut oder ähnliches. Das heißt sozusagen, beide Strukturen haben sich sehr unterschiedlich entwickelt. Allein in Freiburg haben wir 3 jüdische Gemeinden, eine IKG, also die zur badischen Oberrat gehört, dann noch eine Chabad-Gemeinde, eine liberale Gemeinde. Wie gehst du mit dieser Vielfalt um in Baden? Das heißt, du hast Aschkenasisch, Sephardisch, liberal,
jeder orthodox. Jeder kann entscheiden, welche Richtung, jede Gemeinde kann entscheiden, welche Richtung sie gehen. Wenn eine Gemeinde entscheidet, morgen eine Rabbinerin einzustellen, wir sagen nicht nein. Das ist nicht unsere Sache. Die Gemeinde soll mit dem Rabbiner, Rabbinerin zufrieden sein. Ja? Aber unsere Richtung ist Einheitsgemeinde. Also wenn Sie eine Rabbinerin haben, dann alle, wo orthodoxe Gebet haben wollen, ich sage nicht orthodoxen, manche, wo orthodoxe Gebet hören wollen, gehen nicht hin. Das ist nicht gut. Aber bei Einheitsgemeinde können alle dann kommen und zusammen beten.
Sollte man vielleicht auch noch ganz kurz, weil das wissen ja viele Leute nicht. Viele Leute denken, Rabbiner und Bischof ist das Gleiche. Aber das ist eine ganz andere Struktur. In den jüdischen Gemeinden, die Vorstände sind zivil sozusagen. Das sind Ehrenamtliche, die werden gewählt. Und die Rabbiner werden angestellt. Ja, das ist auch noch, und die Kantoren auch, also die Musik machen. Aber die meisten Rabbiner sind schon orthodox.
Auch in Baden. Bei uns sind meiste Rabbiner, sind 8 orthodoxe Rabbiner. Sind Angestellte der Gemeinde. Wenn die Gemeinde mit ihm nicht zufrieden, sie können ihn entlassen und neue holen. Aber in der letzten Zeit, das passiert nicht bei uns. Weil wir respektieren unsere Rabbiner. Wir haben einen Rabbiner, Landesrabbiner, Flommenmann. Er zum Beispiel sitzt in unseren Sitzungen als ganz normale Mitglied in der Vorstand des Oberrats. In Oberratssitzungen. Er sitzt immer dabei. Nicht gewählt. Er sitzt als Rabbiner da. Keine Stimmrecht, aber es gibt einen Punkt immer, Bericht des Landesrabbiner. Ja, das habe ich eingeführt. Wir sind Religionsgemeinschaft. Dürfen wir die Religion nicht irgendwie, das ist nicht deine Sache. Alles ist seine Sache. Er kann alles uns sagen, seine Meinung wollen wir ihm ehren auf der Seite der Religion. Wie das, nicht, dass wir was machen, wo gegen unsere Religion. Das kennen wir nicht, wir sind Religionsgemeinschaft.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist auch tatsächlich interessant. Wir haben derzeit tatsächlich in Baden einen Landesrabbiner, der auch Polizeirabbiner ist. In Württemberg haben wir Stadtrabbiner, aber derzeit keinen Landesrabbiner. Also man sieht, jüdisches Leben ist enorm vielfältig. Übrigens Rami Moshe Flommenmann, euer Landesrabbiner, von ihm bin ich ja ein großer Fan. Das ist eine freundschaftliche Beziehung, aber er hat in Pforzheim, bei der Veranstaltung, hat er damals gesagt, ja, mein Name ist Moshe, aber ich bin kein Prophet. Und dann habe ich spontan gesagt, das passt gut. Mein Name ist Michael, aber ich bin kein Engel. Genau. Und das ist sozusagen also ein Rabbiner, der sozusagen auch selbstironisch ist und der freundlich ist, orthodox, aber der auf die Menschen zugeht. Das ist, glaube ich, etwas sehr Badisches und sehr gut Gelungenes. Du hast aber gesagt, du möchtest auch ein, zwei Fragen loswerden an den Antisemitismusbeauftragten. Aber erst noch hast du die Chance, alles zu erzählen, was du den Hörerinnen und Hörern über ihr Gebaden oder über dich immer schon mal noch sagen wolltest.
Genau, ich bin noch nicht fertig. Das ist das. Dass unsere Aufgabe als Ehegebeiden, als Oberrat, ist dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur der Gemeinden und die finanziellen Mittel zu versorgen, dass sie ihr jüdisches Leben in jeder Gemeinde führen können. Das ist Kultur, das ist Sozial. Jede Gemeinde hat Rabbiner, Sozialarbeiterin, Sekretärin. Und manche haben auch was anderes noch dazu, Koch oder Köchin, Leiter für Senioren, für Jugend. Jede hat den Schwerpunkt, jede Gemeinde, wo...
Sicherheit
sowieso, das ist ganz neu gemacht jetzt. Gut. Ja. Sicherheit ist auch ein Punkt. Und auch Bausynagogen ist eine Aufgabe der Ehegebaden, der Oberrat.
Ja.
Und wir haben schon... 5 neue Synagogen in den letzten Jahren gebaut. Und wir haben jetzt in Pforzheim eine zu bauen. Wir fangen bald an. Und in Baden-Baden eine riesengroße Synagoge zu bauen. Und in Karlsruhe einen Anbau. Aber das ist nicht unsere Ehre Baden. Die Gemeinde will das allein machen. Das ist was anderes. Und im Gegensatz zu Stuttgart, zu Württemberg. Wenn ich der Vorstandssprecher der Württemberger gewesen, hätte ich dafür gesorgt, dass diese Nebenstelle, was sie haben, ob das 100 oder 200 oder 300 Leute sind in einer bestimmten Nebenstelle, hätte ich dafür gesorgt, dass hier auch eine Synagoge gebaut wird. Weil eine Synagoge, ohne Synagoge kannst du keine Gemeinde machen. so irgendwie eine Mitwohnung, wo man zweimal im Monat oder sowas und Wanderrabbiner, das ist nicht, da verliert man die Leute, gehen weg. Und das ist der Grund, da muss ich sagen, dass wir, die Mitgliedszahl bei uns, sind vom, ich glaube, 500 gewachsen in den letzten Jahren und in Württemberg ist nach unten gegangen. Weil bei uns alle vom Ukrainer gekommen, die suchen ihre andere Ukrainer, wo mit denen sprechen können. Und bei uns, die sind verstreut überall im Land. Und sie können in jede kleine Stadt gehen, in die Sozialarbeiterin, Anmeldung und Kinder in der Schule und Wohnung suchen und Sprachkurse und so weiter. Und dann sind sie gebunden in der Gemeinde. Ja? Und außerdem, bei uns sind viele kleine Städte, Lörrach, Pforzheim, nicht teuer zu wohnen. Die Mietwohnung ist nicht so teuer. In Stuttgart ist schwierig. Ist nicht der Fall. Irgendwo, wenn Sie hier kommen nach Württemberg, Sie gehen irgendwie verloren. Und das ist langfristig, muss man auch denken. Aber die jüdische Gemeinde, so das ist Württemberg in Stuttgart, großartige Gemeinde, super groß, super schöne Synagoge, gute Vorstand oder Sprechergruppe, wie das heißt, da. Super, sehr gut.
Ich habe ja schon lange, bevor ich Beauftragter gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben war, hatte ich mit den Synagogenbauten zu tun, damals Staatsvertrag 2010. Ich war Streitschlichter gemeinsam mit Stefan Kramer, als es um den Neubau der Synagoge in Ulm ging. Ich weiß gar nicht, ob das, also da gab es einen großen Konflikt in der Gemeinde. Ja. Ja. Und da waren wir damals Streitschlichter, damit die Synagoge überhaupt gebaut werden konnte. Und da hat sich die Konferenz europäischer Rabbiner bei mir bedankt. Das war sehr, sehr schön. Und natürlich stimmt es, dort, wo es eine Gemeinde gibt, werden Leute angezogen. Die Leute haben die Möglichkeit, ihre Kinder auch religiös unterrichten zu lassen. Und viele Menschen, die zugewandert sind, jüdische Menschen, sind ja selber zum Beispiel aus der ehemaligen Sowjetunion. Wenn man da keine Möglichkeit hat, eine Gemeinde zu finden, dann löst sich das irgendwann auf. Ich finde das auch interessant für die Leute wiederum, dass sie verstehen, dass die ganzen Religionsgemeinschaften ähnliche Themen und ähnliche Probleme haben. Was mir in Lörrach, das ist mir besonders nahe, die Gemeinde. Damals bei der Eröffnung der Synagoge war ich damals auch mit Ministerpräsident Oettinger da gewesen. Und da war es zum Beispiel so, dass man die Synagoge sehr offen geplant hat, mit Glas und sehr, sehr freundlich. Und jetzt braucht es einen Zaun und jetzt braucht es eine Pforte. Man muss sich einmal überlegen, als wir 2010 den ersten Staatsvertrag hatten mit den israelitischen Religionsgemeinschaften Baden und Württemberg, da taucht es der Begriff Antisemitismus noch nicht einmal auf. Alle haben gedacht, das ist 20. Jahrhundert, es wird verschwinden und stattdessen haben wir einen enormen Zuwachs. Wenn du mir damals gesagt hättest, du wirst einmal Beauftragter gegen Antisemitismus, ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte gedacht, das ist, die Leute müssen es doch verstanden haben und erst im Irak habe ich verstanden, 2015, 16, dass der Antisemitismus sogar dort, wo es gar keine jüdische Gemeinde mehr gibt, gewaltig zunimmt. Und seitdem sozusagen versuche ich ja zu warnen, Bücher zu schreiben, Vorträge zu halten. Aber es ist schon schwer. Wir haben weltweit ein Anwachsen des Antisemitismus. Und ich habe am Anfang noch gehofft, dass ich mein Amt vielleicht nach ein paar Jahren, wir das wieder wegbekommen. Aber inzwischen fürchte ich, es ist wirklich ein lang anhaltendes Thema. Aber wie gesagt, du hattest auch noch ein, zwei Fragen parat. Deine Chance, jetzt tauschen wir sozusagen kurz die Rollen und Rami hat noch wird seine Fragen loswerden.
Bevor dass ich die Frage stelle, ich würde sagen, wegen der Zaun, Zäune, was man jetzt baut, oder Sicherheit für die Synagoge. Ich habe gebaut 3 Synagogen in Pforzheim, in Baden und eine gekauft, das in meine als Vorstand, nicht erste Vorsitzende, als zweite Vorsitzende. Als ich gebaut habe in Rottweil, ich saß mit den Architekten und war immer die Frage, Zaun oder sowas, Zaun. Ich habe deutlich gesagt, keine Zaun. Ich will, dass die Leute, wo auf die Straße laufen, können nach vorne kommen und die Synagoge berühren dürfen. Die Wand. Das war die Idee von der Synagoge. Weil damals war, so wie du gesagt hast, kein Thema vom Antisemitismus. Das heißt nicht, dass es keinen Antisemitismus gab. Es gab, aber man hat das irgendwie verschwiegen oder nichts gemacht. Aber damals war das so. Heute bauen wir einen Zaun in jede Synagoge. Sicherheit, wie du weißt, mit dem neuen Stadtvertrag ist ein großes Thema. Und Sicherheit müssen wir beachten und machen und das richtig machen. Und das natürlich führt zu meiner Frage an dich. Du bist schon, wie lange Antisemitismusbeauftragter? Schon
2018 bin ich benannt worden, ja.
2018, also sieben Jahre, der Antisemitismus steigt.
Ja.
Antisemitismus ist nicht vom jetzt, dass du gekommen bist, gibt es Antisemitismus. Gibt es schon diese lange Geschichte, tausende von Jahren. Immer war das. Glaubst du tatsächlich, dass du mit deiner Arbeit, mit unserer Hilfe, schaffen wir das, dass der Antisemitismus, ich will nicht die Welt sagen, in Deutschland reduzieren können? Oder ich spreche nicht vom Abschaffen, reduzieren können. Schaffen wir das? Und wenn, also wie, was ist die Idee? Wie können wir das? Wo müssen wir kämpfen? Was müssen wir machen? Meine, ich weiß, das müssen wir Dialog suchen, uns öffnen und zeigen, dass wir nicht so, wie man sagt, die ganze Verschwörungstheorien und so weiter. Wir sind gute Leute, nette Leute, witzige Leute. Gibt's alles, wie in der Gesellschaft. Aber trotzdem gibt es Antisemitismus. Ich glaube, das kommt vom Unwissens. Aber was du als Superexperte, was kann man, gibt es die Möglichkeit, das zu reduzieren?
Ja, also inzwischen wissen wir ja tatsächlich, warum der Antisemitismus, er war nie weg, genau wie du gesagt hast, aber warum er vor allem auch über das Internet so eskaliert, warum er auch geschürt wird. Ja, also denk schon Hamas oder auch davor Islamischer Staat, Daesh. Ja, die Nazis haben noch versucht zu verstecken ihre Untaten. Ja, sie haben Theresienstadt zum Beispiel. Ja, Gerhard Fabian aus Stuttgart, den habe ich neulich getroffen. Der musste im Alter von 8 Jahren Fußball spielen. Das haben sie aufgenommen und der ganzen Welt gezeigt, alles in Ordnung. Die heutigen Antisemiten, sie nutzen TikTok, sie nutzen Instagram, sie streamen live ihre Taten und kommen damit auf jeden Schulhof. Das ist so, was mir große Sorgen macht. Heute sehen 11- und 12-Jährige Videos, die sie nicht sehen sollten. Und das ist genau wie du sagst, da ist es dann auch oft mit der Bildung natürlich noch ein Riesenthema. Also ich bin so viel in Schulen, nicht weil ich die jungen Leute für problematisch halte, sondern weil ich sie schützen will. So viele wie möglich schützen will vor Verschwörungsmythen, vor Hass, vor Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit. Das ist sehr hart. Werden wir das komplett loswerden? Nein. Es gibt sogar eine verrückte Koinzidenz oder einen Zusammenhang. Dort, wo du aktive Antisemitismusbeauftragte hast, gibt es mehr Fälle. Das klingt erst einmal verrückt, aber das führt natürlich, wenn man unsere Arbeit gut macht, dazu, dass Leute mehr anzeigen, mehr melden. Ja, wir haben Meldestellen aufgebaut, wir haben Beratungsstellen aufgebaut. Das heißt, der Antisemitismus, auch Rassismus, andere Formen, wird sichtbarer. Jetzt schon sagen mir viele Leute, sie sind müde, sie wollen nicht mehr Anzeige erstatten, wenn dann eh wieder eingestellt wird das Verfahren. Ja, wir hatten das Gespräch mit den Beauftragten in den Generalstaatsanwaltschaften. Das heißt, ich sehe es so, meine Aufgabe ist darin, gegen diesen Anstieg anzukämpfen, aufzuklären. Und weil du gefragt hast, wie, ich mache natürlich ganz viel die klassischen Formate. Ich gehe, ich rede, ich halte Vorträge vor Hunderten, manchmal Tausenden Menschen. Aber das, was wir jetzt gerade machen, den Podcast, halte ich für ganz, ganz wichtig. Weil überlege, wer kommt zu einer Veranstaltung mit dem Antisemitismusbeauftragten? Die Leute, die sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich ziehe mir was Schönes an und dann höre ich den Blume zu. Das sind normalerweise nicht die problematischen Leute, sondern wir müssen ja auch die Menschen erreichen, die vielleicht, oh, alle Juden sind gefährlich und alle sind Verschwörer und so. Und da merken wir, die erreichen wir mit dem Podcast. Dieser Podcast hat angefangen zur Covid-19-Pandemie, weil uns einfach klar war, wir können keine Veranstaltungen mehr machen. Dann haben wir einfach begonnen zu senden. Ja, die ersten Folgen hört man es auch noch. Es war alles, wir haben das selber rausgefunden, wie es überhaupt funktioniert. Jetzt ist es viel professioneller. Und wir haben über 362.000 Downloads, also wo Leute runtergeladen haben in 5 Jahren, 200 pro Tag. Das sind nicht mal nur Abrufe. Ja, das heißt, jemand lädt es auf sein Gerät, schickt es vielleicht auch weiter und wir bekommen tatsächlich Rückmeldungen, dass dann Leute sagen, ah, Und jetzt, seitdem meine Tante ihren Podcast hört, können wir wieder reden. Oder Leute, die sagen, jetzt habe ich etwas verstanden, was ich mich schon immer gefragt habe. Zum Beispiel in dieser Folge werden sicher viele Ashkenazim, Sephardim zum ersten Mal gehört haben, was es damit auf sich hat. Das heißt, ich glaube, wir können den Antisemitismus zurückdrängen. Wir müssen uns ihm stellen, weil sonst zerstört er unsere Gesellschaft. Und ich will ja auch sagen, so ehrlich bin ich. Ich habe neulich vor 250 angehenden Lehrerinnen und Lehrern gesprochen. Und sie haben mich ehrlich gefragt und ich habe ehrlich geantwortet, ich bin mir nicht mehr sicher, ob unsere Demokratie stabil bleibt. Ich mache mir Sorgen, ich habe es erwähnt, um die Demokratie in den USA, um die Demokratie in Israel, um die Demokratie in Frankreich, wo es im Parlament keine feste Mehrheit mehr gibt. Ich mache mir aber auch Sorgen um die Demokratie in Deutschland. Und deswegen sage ich immer, warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Langenau zum Beispiel, wo auch eine Kirche angegriffen wird. Die Leute denken, Antisemitismus ist ein Problem der Juden. Und sie tun Juden einen Gefallen, wenn sie gegen Antisemitismus sind. Was ich will, ist, dass sie verstehen, wenn eine Gruppe angegriffen werden kann, entrechtet ist, ja, Jesiden, Homosexuelle, Zugewanderte, Menschen aus afrikanischen, arabischen Ländern. Wenn wir zulassen, dass eine Gruppe angegriffen werden kann, ihre Rechte verliert, dann wird niemand mehr sicher sein. Das ist sozusagen meine innerste Überzeugung. Also ich mache das nicht, weil ich jetzt sage, ich tue dem Rami einen Gefallen, ja, weil ich so ein guter Mensch bin, sondern ich tue das, weil meine tiefste Überzeugung ist, dass wenn du und deine Kinder und deine Familie und deine Gemeinde nicht sicher leben könnt, dann kann irgendwann niemand mehr sicher leben. Das ist meine Motivation. Verstehst du? Es geht also nicht um Schuld und besondere Beziehungen, sondern ich sage, die Lehre der Geschichte ist, entweder Freiheit und Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit gelten für alle oder sie gelten für niemanden. Wenn man an der Stelle Kompromiss macht und sagt, diese Gruppe, die können wir angreifen, dann wird das nicht, dieser Hass nicht aufhören, der wird immer weitergehen. Das ist meine Motivation. Also ich kämpfe natürlich für die jüdischen Gemeinden, aber ich kämpfe auch für unsere Demokratie.
Ja, die Demokratie, wie du sagst, wackelt. Ist nicht sicher, ist wackelt.
Ja, es wackelt.
Ja. Aber wir machen unser Leben weiter, so wie wir das wollen. Aber ich will dir eine Frage geben, dass du mich fragst.
wir sind alle gespannt.
Ja. Ist wichtig. Ich finde das wichtig.
Ja,
schieß los. Fragst du auch diese Frage demnächst vielleicht, in den nächsten Podcast, Barbara Traub oder jede andere Person, wie sehe ich, was ist meine Vision für das jüdische Leben in Baden?
Großartig.
Oder Baden-Württemberg.
Also ich will auf jeden Fall den
Was willst du? Wo willst du hin? Was willst du?
Ich will auf jeden Fall auch den Landesrabbiner einladen. Trotzdem frage ich jetzt dich, lieber Rami, was ist deine Vision für das jüdische Leben in Baden? Erzähl.
Nein, im Ernst. Das ist tatsächlich, das ist meine, nicht für jetzt, für 20, 30, 40 Jahre vielleicht. Ich hoffe, das, was ich jetzt mache, das ist für die in 20, 30 Jahren. Wir werden Juden in alle wirtschaftliche, in der Wirtschaft, in der Politik, in die normale Leben sehr hoch. Wie zum Beispiel in der Kultur, in alles, ja. Wie vor dem Krieg, wie vor 100 Jahren, vor 150 Jahren, ja. Das will ich sehen bei unseren Studenten jetzt, die studieren, die sind viele erfolgreich, viele sind schon ein bisschen involviert in verschiedene Fächer, in Politik, in Journalismus, Kultur, Filme, Schriftsteller, Ärzte, das sind alles neue. Und ich hoffe, dass sie später werden sie etwas beitragen für die Gesamtgesellschaft, aber als Juden, auch Juden, nicht 100% Deutsch oder so etwas. Ja, aber das ist
nicht assimiliert, ja, sondern dazugehört.
Genau.
Jetzt können, wenn man sehen könnte, würde man nämlich jetzt mächtig nicken sehen, weil das ist auch genau die Vision. Ich habe es im Landtag von Baden-Württemberg so formuliert. Also wenn wir eine Zukunft haben, dann haben wir sie nur gemeinsam. Ja. Jüdische, christliche, muslimische, jesidische, anders nicht religiöse Menschen. Es muss möglich sein, in einer freien Gesellschaft gemeinsam zu leben, vielfältig zu sein, gemeinsam beizutragen zu allen Bereichen der Gesellschaft. Jüdische Studierende sind nicht alles Antisemitismusbeauftragte. Sie sollen genauso Musik, Mathematik, deine Tochter, die zum Beispiel Musik macht, das muss genauso möglich sein, die Vielfalt des Lebens dazu Ja zu sagen. Und das geht nur gemeinsam. Das geht nicht, wenn wir zulassen, dass eine Gruppe ausgegrenzt wird. Übrigens auch nicht ein Landesteil. Und deswegen danke ich dir, dass du aus Pforzheim heute zu uns gekommen bist in dem Podcast Verschwörungsfragen. Ich bin sicher, viele Hörerinnen und Hörer werden einige Aha-Erlebnisse gehabt haben. Und wir haben hier währenddessen auch geschmunzelt, aber ihr habt auch gesehen oder habt auch gehört, dass wir durchaus auch diskutieren. Und ich kann euch versprechen, in Sitzungen der jüdischen Gemeinden oder auch vom Oberrat wird genauso leidenschaftlich gestritten und am Ende mag man sich doch. Und in diesem Sinne danke ich dir sehr für dein Kommen, lieber Rami. Es war mir eine Freude, dich im Podcast zu haben.
Vielen Dank, dass ich da hier sein durfte. Danke dir, du machst tolle Arbeit.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.